Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, hast du gerade gesagt.
Ja, ich bin schon wieder ziemlich gut in der Saison drinne. Alle Spielzeiten im Kopf, auch alle Spiele meines Herzensvereins und heute Abend ist ja Champions League, wie ich auch nicht erst vor 2 Stunden gemerkt habe, sondern natürlich schon vor Tagen.
Klar, das ist schon faszinierend. Also du kennst alle Begegnungen aus der Kicker-App bis zur 12. finnischen Liga auswendig, aber dein eigener Verein, da muss man dann nochmal nachhaken offensichtlich.
Ja, da muss ich bei Aki Watzke nochmal zur Nachhilfe.
Weiß er das?
Ja, spätestens jetzt hört das ja. Dann wird er sich nachher melden per WhatsApp.
Wenn ihr euch auch melden wollt, könnt ihr das wie immer über unseren WhatsApp-Kanal tun. Siehe Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit einer kleinen Geldbetrag, könnt ihr das auch über PayPal machen. paypal.me/gegenpressing steht aber auch nochmal in den Shownotes. So, News der Woche habe ich mitgebracht. Du weißt ja, ich bin ja so ein kleiner Statistikfuchs auch, also macht mir auch Spaß. Und ich habe diese Woche eine Statistik gelesen, die ich sehr lustig fand. Und zwar, Luis Suarez hat am Wochenende gegen Getafe für Atletico Madrid in der 78. Minute ein Tor geschossen. Mhm. Das ist die Nachricht. Weil das Besondere daran ist, dass er jetzt tatsächlich angeblich in seiner Karriere in jeder einzelnen Spielminute mindestens einmal getroffen hat.
Ah, stimmt, das habe ich gelesen. Tatsächlich.
Also er hat von der 1. bis zur 90. und bei ihm sogar noch mehr. Er hat sogar von der 91. bis zur 97. Minute auch in jeder Minute mindestens einmal ein Tor geschossen. Und das haben vor ihm nur Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic geschafft. Beide aber schon 2014.
Chapeau.
Ja, Ronaldo hat auch übrigens von der 91. bis zur 97. getroffen und Ibrahimovic aber nicht. Das heißt, haben dann Suarez und Ronaldo exklusiv. Finde ich eine geile Statistik. Keine Ahnung, wer das nachgeprüft hat. Habe auch keine Quelle gefunden, die das dann wiederum wirklich belegt. Aber ist schon stark.
Die Quelle ist luis-soares.es.
Ja, und für alle, die für den Stammtisch am Samstag, Freitag oder Sonntag noch ein Thema brauchen, beziehungsweise zum Fußball gucken. Robert Lewandowski fehlt noch ein einziges Tor, damit er auch in diesen Club aufgenommen wird, und zwar ein Tor in der 1. Minute. Das heißt, wenn ihr in diesem Jahr mal mitbekommt, dass Lewandowski in der 1. Minute schon trifft, dann könnt ihr mit eurem Fachwissen glänzen, Gegenpressing-Hörerinnen wissen mehr. Dann ist nämlich Lewandowski auch in dem Club. So, also die News der Woche.
Ja, sehr schön.
Ist auch was dabei?
Na klar. Ich war mal wieder im schönen Brandenburg in Cottbus unterwegs.
Auch persönlich auch.
War mir ganz wichtig persönlich. Wieder ein bisschen Niederlausitz TV geschaut. Der Pelewollitz Haussender. Ja, läuft gerade bei ihm, ne? Am ja. Wochenende 9-0 gegen Eilenburg. Kann man machen. Aber er ist natürlich wie immer nicht zufrieden.
Darfst du nie sein.
Und natürlich wie immer dreht sich's dabei nicht um seine Mannschaft, sondern um den Nordostdeutschen Fußballverband. Klar, weil Cottbus jetzt wohl auch mehrere Fälle in Quarantäne hatte, dementsprechend wenig trainieren konnte, aktuell auch erst nach 12 Spieltagen erst 8 Spiele absolviert hat. Und jetzt natürlich im Oktober die ein oder andere englische Woche auf Cottbus zukommt und das passt Pele gar nicht. Ist Wettbewerbsverzerrung, das muss man so sehen.
Ist der Satz, die da oben wollen uns da gar nicht, gefallen?
Nee, so hart auf Krawall war er noch nicht.
Gut, ist am Anfang der Saison, muss man auch klar sagen.
Eben, du brauchst noch Steigerungspotenzial, aber es hätte gern mal mit ihm gesprochen werden können seitens des Verbandes. Dann hätte er das ruhig und sachlich seine Bedenken erklärt.
Also klar, weil also ich finde auch, dass er das entscheiden sollte.
Wer sonst?
Und das heißt, wie geht jetzt weiter?
Er hofft auf einen goldenen Oktober, weiß aber nicht, weiß aber nicht, ob die Mannschaft es leisten kann. Ist klar.
Classic-Pille. Immer so die Trauben ganz hochhängen, aber dann sagen, ja, immer schon mal vorbauen. Falls es nicht klappt, dass man dann auch sagen kann, ja, Pele hat schon gewarnt.
Ja, man muss halt sagen, Champions-League-Mannschaften zum Beispiel, die spielen Mittwoch, Samstag.
Ja, aber weißt du, wo die spielen? Die haben noch ein besseres Leistungszentrum als Cottbus.
Ja, aber du darfst dann nicht vergessen, wenn du dann auf einen Mittwoch zum Beispiel zu Germania Halberstadt musst oder nach Auerbach.
Ja, klar.
Das da bist du auch erst morgens dann zu Hause, Donnerstagmorgen.
Ja, klar, wenn du zum Torgelower SV Greif fährst, dann das ist natürlich eine Buckelpiste. Und die feinen Herren in der Champions League, die fliegen.
Eben, genau. Und das darf man nicht vergessen. Und das alles, sie haben nur einen Physiotherapeuten, nicht vier.
Und darum beneidet sie auch schon die halbe Liga.
Das ist so.
Apropos goldener Oktober, Jonas, ganz vergessen, beim Intro wollte ich es eigentlich schon sagen, es ist ja auch für uns ein goldener Oktober, weil wir können ja verraten, das ist die letzte Folge, die wir vorerst in getrennten Räumen aufnehmen.
Das weckt dir jetzt so irgendwie Erwartungen.
Ja. Also wir werden auf jeden Fall mindestens eine Folge. Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich dich ja nächste Woche besuchen komme. Und ist es nächste Woche? Nächste Woche.
Das ist übernächste Woche.
Richtig? Nein, es ist nächste Woche.
Nee, Quatsch, nächste Woche.
Ja. Zug ist gebucht und dann werden wir uns endlich mal wiedersehen und in die Arme fallen nach ganz langer Zeit. Anderthalb Jahre oder so. Könnte sein.
Länger.
Länger sogar. Heieiei. Mhm. Gibt's nicht. Jedenfalls wird das natürlich ein Wiedersehen der Extraklasse und wir können euch auch schon verraten, dass geplant ist, dass wir am selben Tag noch, also quasi wenn die Emotionen noch Purzelbäume schlagen, werden wir kurz nach meiner Ankunft die Mikrofone schärfen und euch Premium-Content liefern.
Ja, aber mehr wird nicht verraten.
Mehr wird nicht verraten. Ja. Aber das zu unserer Planung. So, ich habe auch noch zwei Themen dabei. Eins ist ein Thema, das haben wir jetzt, ich glaube, in der letzten Folge auch nochmal angesprochen und aber auch schon immer wieder mal. Und zwar geht es um das Thema Trikotverkäufe. Und ich meine, ich habe es in der letzten Folge auch irgendwie, hatten wir wieder das, wo ich dann gemeint habe, dass ich meine zu wissen oder mal gelesen, gehört, gesehen zu haben, dass ja von diesen Trikotverkäufen gar nicht so viel bei den Vereinen hängen bleibt, wenn es vor allem immer darum geht, dass ja so teure Transfers, dass man da die wieder wettmachen kann, weil man mit dem Spieler besonders viel Geld einnimmt durch Trikotverkäufe. Also zum Beispiel jetzt Messi wechselt zu Paris. Ja, hat jetzt keine Ablöse gekostet, aber wenn er jetzt irgendwie 100 Millionen gekostet hätte oder Ronaldo damals zu Juve, dann sagt man, ja, natürlich sehr teuer für so einen Spieler, aber holen die ja alles durch Trikotverkäufe wieder rein. Und das habe ich nochmal ein bisschen recherchiert und rumgetrüffelt und würde das gerne einmal kurz vorstellen, damit wir da ein für alle mal Klarheit haben. Also, ich würde das jetzt anhand von einem Beispiel berechnen oder aufzeigen, wenn ein Trikot 100 Euro kostet. Das ist ja ungefähr so ein...
Ist realistisch.
Realistisch.
Ja.
Das Trikot kostet dann in der Herstellung übrigens keine 10 Euro, nur mal so die Gesamtmarge da aufzuzeigen. Und da ist es tatsächlich so, dass von diesen 100 Euro im besten Fall 20 Euro beim Verein hängen bleiben. Also 20% bleiben ungefähr beim Verein hängen. Das aber auch nur, wenn es im vereinseigenen Fanshop verkauft wurde. Sonst, also wenn es dann halt über bestimmte Vertriebswege und dann weitere Händler geht, dann sind sogar nur 6-7 Euro, also knapp 10% von einem Trikot, das tatsächlich beim Hersteller hängen bleibt. Das heißt, das ist schon mal deutlich weniger, weil man immer so die Rechnung macht, ja, 100 Euro mal 1000 Millionen Trikots, dann hast du es ja locker drin, was so ein Spieler kostet. Hast du nicht. Und man muss dann auch noch, habe ich gelesen, vorsichtig sein, wenn zum Beispiel jetzt Messi zu Paris wechselt und es dann heißt, ja, also Millionen Trikots haben sie am ersten Tag schon verkauft. Das ist tatsächlich völlig unrealistisch, weil die Hersteller faktisch so viele Trikots überhaupt nicht auf Lager haben. Das sind, wenn überhaupt, bewegen sich die Zahlen dann im Bereich von Vorbestellungen und nicht wirklich schon Verkäufen. Also da auch Obacht. Und ja, also was natürlich möglich ist, wenn wir jetzt mal bei der Theorie bleiben, dass wenn man einen Spieler holt, dass der einem auch Geld bringt. Ich glaube, das war bei dir, bei deinen Thesen zu oder nach Corona, dass Spieler so ein bisschen Investitionsobjekte sind und mit ihnen Geld verdient. Das ist natürlich möglich, dass man dann sagt, okay, wenn ein Spieler X zum Verein Y kommt, dann werden mehr Tickets verkauft, Sponsoren kommen oder TV-Gelder gehen hoch. Das kann natürlich alles sein. Ist natürlich nicht so einfach, das wirklich auf einen einzelnen oder vielleicht auch zwei Spieler zurückzuführen. Spannend fand ich in dem Zusammenhang, eine spanische Investmentfirma hat vor 2-3 Jahren mal berechnet, für wie viel Prozent des Umsatzes Lionel Messi beim FC Barcelona verantwortlich ist. Was schätzt du? Wie viel Prozent des Umsatzes ist auf Messi zurückzuführen gewesen?
5?
30.
Wow.
30% des Umsatzes in etwa, dafür war Messi verantwortlich. Und da war es dann tatsächlich so, trotz seines absurden Gehalts, hat man da eben dann gesagt, dass er mehr Geld generiert, als er kostet. Aber selbst Adidas selber sagt, kein Verein der Welt kann einen Topspieler allein durch Trikotverkäufe finanzieren. Also sagt sogar ein Hersteller selber.
Gut, die haben ja keine Ahnung.
Lustig wird es übrigens dann, gerade für die Hersteller, also jetzt bei Adidas zum Beispiel, als Ronaldo, der ja eigentlich einen Nike-Vertrag hat, also persönlich, wenn der natürlich zu zum Beispiel Juve wechselt, die ein Adidas-Team sind, da freut sich Adidas natürlich ganz besonders ins Täschchen, weil die dann natürlich einen herstellerfremden Spieler bei einem herstellereigenen Club haben. Und da ist dann halt die Trikotverkäufe natürlich dann gehen natürlich besonders runter wie Öl.
Das stimmt, ja.
Weil sonst würden sie mit dem ja nie Geld machen.
Also immer Druck machen bei den Vereinen, die du ausrüstest.
Ja.
Hol mal einen geilen. Hol mal ein cooles.
Ja, also das nochmal Roundup. 100 Euro pro Trikot ungefähr. In dem Fall bleiben 20 Euro beim Verein hängen. Aber nur, wenn auch das Trikot im eigenen Fanshop verkauft wurde. Ansonsten sind es etwa 6 bis 7 Euro. Das heißt, irgendwo zwischen 8% und 20%, schätze ich jetzt mal, wird sich das dann bewegen, was ein Verein an einem Trikot verdient.
Sehr schön.
Ja,
jetzt kommst du. Wäre das auch geklärt.
Und wenn einer noch nachfragt, dann
rappelt's
hier im Kartönchen.
Gut.
Hast du auch noch was?
Nee.
Ah, dann habe ich noch was Kleines.
Ich war ja in Brandenburg unterwegs, da nicht so viel Zeit.
Habe noch was Kleines, und zwar in England kommen die Stehplätze zurück. Hast du das mitbekommen?
Nur überschriftenmäßig.
Ja, das reicht ja. Also damit ist alles gesagt.
Okay.
Das sogenannte Rail-Seating soll jetzt ja pilotweise mal gemacht werden. Im Endeffekt sind es Klappsitze, die hinten dran so ein Geländer haben, also die man auch so leicht in Stehplätze umwandeln kann. Im Endeffekt das, was in der Bundesliga seit 10 Jahren, weiß ich nicht, gibt es ja schon, 12 Jahren, 15 Jahren. Im Prinzip das, wie man das dann eben, weil du brauchst ja im internationalen Geschäft gelten ja da irgendwie andere Regelungen, das heißt, da brauchst du mehr Sitzplätze und in der heimischen Liga darf ja die Bundesliga mehr Stehplätze haben. Und sowas machen sie in England jetzt eben auch, und das ist Teil eines Pilotprojekts. Die Clubs müssen sich dafür, wenn sie da mitmachen wollen, selber bewerben, initiativ, und das müssen sie bis zum 6. Oktober tun, also da ist noch ein bisschen Zeit. Das heißt, da ist man auch mal spannend zu sehen, wer da dann mitmacht. Und das Ganze ist, also es gab so ein Fanbündnis, das auch lange dafür gekämpft hat. Und die Argumentation, die die eben vorgebracht haben, war so, dass sie gesagt haben, dass in einigen Bereichen der Stadion in England sowieso gestanden wird, also gerade hinter den Toren oder in den Gästeblocks, also da wird, ist es faktisch eh schon Stehplatz, aber die Ordner, ja, drücken da halt ein Auge zu. Und dann war eben die Argumentation, um es da sicherer zu machen, da sollte man dann eben diese Zonen mit diesem Geländer hinter den Sitzen machen, sodass eben verhindert wird, dass die Zuschauer dann über die flachen Sitzschalen fallen. Und ja, man hätte auch weiterhin die Möglichkeit, sich zu setzen. Und diese Argumentation hat sich da jetzt wohl durchgesetzt, sodass man sich da zu so einem Pilotprojekt durchgerungen hat. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Hat ja jetzt auch lange gedauert, nach den ganzen Vorfällen, vor allem Hillsborough, bis da sowas wieder möglich ist.
Ja, so weit, so schlüssig. Also stellen wir das so vor wie, das weiß ich, zum Beispiel bei uns auf der Südtribüne, im Wechsel zwischen Europapokal und Bundesliga. Da gibt es auch so ein Konzept. Und wie im Stadion der Freundschaft unter der Woche im goldenen Oktober. Weil es der Europapokal-Feeling sicherlich auch so ein Konzept geben.
Das ist so. Oh, ich sehe gerade, wir haben Post bekommen.
Ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen.
Hi Jonas, hi Sascha, Dennis aus Waikabel hier. Ich wollte mich mal zu dem Thema Corona und die Folgen aus eurer letzten Podcast-Sendung melden und mal meinen Senf dazu abgeben. Ich bin ein riesen BVB-Fan. Ich habe seit 13 Jahren Dauerkarte, habe jede Saison mindestens 2 internationale Spiele auswärts live im Stadion verfolgt. Aber seit Corona, beziehungsweise seit der neuen Saison, die jetzt vor kurzem begonnen hat, interessiert mich der Fußball, also beziehungsweise der Bundesliga-Fußball null. Ich kann mich aktuell überhaupt nicht mit identifizieren. Gerade nach Corona oder während Corona, dass da halt einfach der Fußball so eine Sonderstellung hat und dass halt ja von Seiten der DFL und dem DFB halt einfach nichts getan wird, um ja die den Fußball halt auch zu dem Event machen, die Zuschauer ja zu unterstützen. Ich habe, seitdem die Saison begonnen hat, nicht ein Spiel irgendwie vom BVB oder so live gesehen. Geschweige denn Länderspiele, die interessieren mich schon seit Jahren nicht mehr. Wo mein Herz jetzt wieder ein bisschen mehr aufgeht, ich bin ja auch als Schiedsrichter unterwegs, also ich bin halt nur noch auf den Amateurplätzen unterwegs. Klar, da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, da wird auch in meinen Augen viel zu viel Geld für ja, mittelmäßige Fußballspiele ausgegeben, nur damit der Verein irgendwie in der Klasse spielt. Aber es ist halt einfach nochmal ein ganz anderer Umgang. Man kommt mit auch mit älteren Leuten sehr gut ins Gespräch und man hat halt einfach nochmal den Blick zur Basis. Und ja, da fand ich die Aussage von dem Vorsitzenden von Frankfurt sehr interessant und sehr passend. Muss dazu aber auch sagen, dass das die Bundesliga-Vereine leider sehr, sehr wenig interessiert. Gerade mit Hinblick auf den großen FC Bayern München und ja, dass sie halt immer noch nach Katar fahren und da auch von Katar gesponsert werden, da sieht man halt einfach, dass der Fan halt 0,0 wert ist. Die Schickeria und die anderen Bayern-Fans protestieren schon seit einigen Jahren gegen die Katar-Sache. Es ist überall wird gefordert, die WM zu boykottieren und so der Vorzeigeverein Nummer 1 in Deutschland ja, hat halt nur die Dollarzeichen in Augen und die Menschenrechte und der ganze Umgang, ja, ist denen erstmal scheißegal. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo der Fußball ja in meinen Augen oder in meiner Sicht für mich absolut an Attraktivität und Interesse verloren hat.
Danke, Dennis. Jonas, da müssen wir ein bisschen was aufrollen vielleicht.
Ja, also grundsätzlich absolut nachvollziehbar. Da kann man alles so sehen.
kann man alles so sehen. Ja, ja. Ich glaube, da sind wir auch weitgehend seiner Meinung. Auch das Einzige, was ich mir beim Hören nur noch gedacht habe, weil er ja explizit den FC Bayern angesprochen hat, ich fände es mal spannend zu sehen, wie, ja, also Oder ich sag mal andersrum. Es ist ja nicht zu erwarten, dass von einem FC Bayern oder auch von Borussia Dortmund oder auch vielleicht von Leverkusen, weiß ich nicht, oder Wolfsburg, dass da sowas ausgeht, so eine Initiative. Das ist ja nicht zu erwarten. Und ich fände es mal spannend zu sehen, was wäre, wenn wirklich sich die, ja, sagen wir mal, 12, 13, vielleicht auch 14 Clubs so lose zusammenschließen und so eine, wie so eine Art Katalog oder so ein Kodex formulieren. Und also wie das dann auf die großen Vereine wirken würde, das fände ich mal spannend zu sehen. Weil es ist natürlich leicht, auf die Großen zu zeigen und sagen, ja, die machen es ja nicht, es stimmt, aber es macht doch niemand anders. Und man könnte ja auch andersrum argumentieren und sagen, ja, gerade für die Kleineren ist ja eigentlich viel leichter, warum machen die es dann nicht? Aber das ist ja auch nicht so.
Gebe ich dir recht, wobei die Geschichte mit den Trainingslagern, da sehe ich das tatsächlich ein Stück weit anders, weil da, wenn man jetzt zumindest mal nur die Bundesliga betrachtet, die Bayern ja die einzigen sind, die in ein Land fahren, wo das schon problematisch ist. Das stimmt.
Belek ist nicht Abu Dhabi oder hier Katar oder was auch immer.
Wer fährt denn noch nach Belek? Das macht ja auch niemand mehr.
Ja, Marbella gibt's, ist so ein Klassiker, aber das ist ja alles, ja.
Ja, aber es ist halt jetzt nix.
Nein, wollte ich auch nicht sagen.
An dem Punkt finde ich, hat er schon recht. Also das wäre was
die Bayern recht auf jeden Fall. Das um Gottes Willen.
Ja, und das wäre was die Bayern easy verändern könnten. Bei allem anderen gebe ich dir recht. Da könnte auch eine Entwicklung von unten kommen. Wobei man natürlich sagen muss, Franz Beckenbauer war für die Bayern in Katar. Der hat da keine Sklavenarbeit gesehen.
Ja, ist alles gut.
Dann ist das.
Siehst ja du, und die anderen Vereine waren nämlich nicht vor Ort. So sieht es nämlich aus.
Eben.
Wir haben Franz dahin geschickt. Der hat das gemacht.
Ja, eben, genau. Der hat sich da investigativ umgeguckt.
Nee, also ich denke schon, dass wir da weitgehend einer Meinung sind, alle drei. Und trotzdem immer wieder spannend zu hören, wie ihr das auch seht. Also falls ihr dazu auch noch Meinungen oder Ansichten oder ja, sonstige Vorschläge habt, gerne her damit.
Naja, was tatsächlich ich fast den interessantesten Punkt an dem Beitrag fand, ist auch nochmal der Fokus, weil das ja jetzt auch oft kommt, Amateurfußball, der einzig wahre Fußball und so weiter. Und ich bin ja auch ein absoluter Verfechter von sonntags hier um die Ecke auf dem Sportplatz. Aber da ist es mittlerweile halt einfach auch echt so, wie Dennis das ja auch beschrieben hat, wenn ich halt, was weiß ich, in der Landesliga spielen will, brauche ich den örtlichen Bauunternehmer,
ja,
der da Kohle reinpumpt und muss dann Spieler holen aus, keine Ahnung, aus Polen, die da vielleicht mal 3-4 Ligen höher gespielt haben, die dann freitags kommen, freitagsabends mittrainieren, Samstag oder Sonntag spielen und dann wieder zurückfahren.
Ja, das ist eine Thematik.
Gebe ich Hand und Fahrtgeld so.
Das ist eine Thematik, die wir wirklich schon sehr, sehr oft besprochen haben und auf die wir immer wieder aufmerksam machen, wenn es um die ganze Amateurromantik geht, die wir ja zwar schön finden, aber die ja aus unserer Sicht, glaube ich, auch so ein bisschen Risse hat mittlerweile. Und man sich ja schon auch mittlerweile fragen muss, was ist denn jetzt der Amateurfußball? Wo fängt der an? Früher war das klarer. Beziehungsweise früher hat es weiter oben angefangen. Heutzutage ist es halt so, naja, wo ist denn noch dieses Bratwurstbier? Ich habe, ich weiß nicht, wo es war, am Wochenende wieder auch. Ah, genau, da war so ein Kurzbericht in der Sportschau. Da ging es um Rot-Weiß Essen, die ja in der, hilf mir, Regionalliga?
Ja,
Regionalliga West. Und da gab es irgendwie auch so ein bisschen Krawalle und alles beim Spiel gegen Münster. Ist ja egal, auf jeden Fall haben sie da auch im Zuge dessen ein Interview draußen, so ein Rot-Weiß Essen Fan, der auch dann irgendwie, ja, also man hat schon gewusst, in welche Kategorie Fan er gehört, jetzt nicht Hooligan, aber eher ein aktiverer Fan, sagen wir mal so. Und der dann auch so meint, ja, habe ich auch keinen Bock mehr irgendwie die ersten 1, 2 oder auch 3 Ligen zu gucken, ist ihm alles viel zu hochtrabend oder auch scheiße und hat auch keinen Bock, er will ehrlichen Fußball, hier, er braucht nur Fußball, Bratwurst, Bier. Und dann denke ich mir, ja, findest du das in der Regionalliga West?
Ja, vor allem finde ich das bei Rot-Weiß Essen, die jetzt mindestens das dritte Jahr in Folge mit großem finanziellen Aufwand hoch wollen in die dritte Liga und die das Georg-Melches-Stadion an der Hafenstraße, auch als das umgebaut wurde, nach dem Gusto, wie ja alle Stadien seit längerer Zeit entstehen, wo du, wenn du blind reingeführt wirst.
Einmal weltlich außen hin und fertig.
Ja, und die Farben nicht sehen würdest oder die Schriftzüge nicht zwingend wüsstest, bin ich jetzt in Augsburg, in Essen.
Mönchengladbach.
Mönchengladbach oder sonst wo, finde ich das auch schon eine gewagte Aussage.
Ja, also wirklich, da geht's mir jetzt gar nicht um eine Wertung. Ich will nur drauf raus, dass man selbst da das... Aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, dass man das selbst da schon nicht mehr sagen kann. Und vielleicht dann Oberliga, aber da ist es, das ist einfach auch alles viel zu kompetitiv. Und da frage ich mich schon, wo denn dann dieser sogenannte Amateurfußball, den man dann wieder mehr gucken will, wo denn der anfängt? Wäre mal spannend zu hören, was ihr da draußen, was ihr denkt. Aber ich weiß nicht, ist es dann so vielleicht Landesliga, vielleicht sogar noch weiter unten?
Also,
schwierig.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwie von Region zu Region unterschiedlich. Aber das Beispiel, was ich ja eben auch gebracht habe, ohne Namen zu nennen, ist das von meinem Heimatverein. Und die spielen in der Gruppenliga. Die Gruppenliga in Hessen.
Glaube ich, so Landesliga, oder?
Nee, sogar noch eins drunter. Also über der Gruppenliga kommt die Verbandsliga, was bei uns quasi die Landesliga ist, und darüber kommt die Hessenliga, was quasi Oberliga ist. Und dann geht Regionalliga und so weiter los. Also die spielen eben halt in der Gruppenliga. Und um da die Klasse halten zu können oder ein bisschen mehr, ist da schon so eine Welle gefahren, dass der Verein mit Unterstützung eben zum Beispiel des örtlichen Bauunternehmers tatsächlich halt Spieler geholt hat aus Tschechien und aus Polen und so weiter. Das ist bei uns im Kreis auch schon länger ein Trend, auch bei anderen Vereinen gewesen. Die halt wirklich, die freitags kommen und sonntags wieder fahren. Die kriegen Fahrtgeld und Handgeld und was weiß ich. Oder lassen sich tatsächlich bei uns im Kreis nieder und kriegen dann beim örtlichen Bauunternehmer oder so halt einen Job. Um da eben mithalten zu können, weil das halt dann in Kassel und der Ecke halt alle machen. Und sonst kommst du da halt nicht mehr hin.
Ja, und am
sonst
Ende
ist halt die Liga darunter eben finito, weil höher kommst du nicht. Du schaffst es vielleicht noch aufzusteigen, aber es steigst dann auch sang- und klanglos wieder ab.
Ja, aber das ist ja auch das Ding, selbst mit solchen Verstärkungen, du kommst dann eine Saison mal hoch, aber bleibst vielleicht auch dann noch eine dort, aber dann ist es doch auch wieder zu Ende. Weil am Ende ist es doch wie, also wie bei den Großen auch. Sobald es alle machen, bist du dann trotzdem wieder der Gearschte als kleiner Club.
Ja, und vor allem funktioniert das ja auch nur so lange, wie du jemanden hast, der bereit ist, das halt finanziell möglich zu machen.
Ja, und was bringt's dem örtlichen Bauunternehmer? Der macht ja keine Werbung in der Gruppenliga für, also sagen ja nicht dann Gegner, oh, toller Bauunternehmer, den beauftrage ich auch mal.
Nein, der macht es halt vielleicht noch, weil er halt Bock hat, Fußball oberhalb der Kreisliga A zu sehen oder so. Aber spätestens, wenn das dann vielleicht, keine Ahnung, sein Sohn oder wer auch immer übernimmt, der vielleicht noch nicht so fußballaffin ist oder dem das egal ist.
Oder der vielleicht auch eine wirtschaftliche Ader hat im Körper.
Ja,
es ist schwierig und das wird sich auch nicht auflösen lassen. Ich denke, dass das auch dann eher immer weiter runtergeht. Und dann hast du halt so Knick. Also bei uns zum Beispiel in der Kreisliga C, da kommt halt dann gar niemand. auch wieder schwierig. Also irgendwo muss da wohl so eine unsichtbare Grenze sein, wo das anfängt und wo es aufhört. Und ja,
das ist wahrscheinlich. Vielleicht solltet ihr mal Plakatwerbung machen, um Schlachtenbummler anzuziehen.
Ja, wir haben leider zu viele Vereine bei uns in der Stadt. Da können wir nicht mithalten. Also auch wenn wir natürlich Tiki-Taka vom Feinsten spielen, aber.
Na klar.
Oh ja. Naja.
Kommen wir zum Gegenpressing-Rückpass. Wir schreiben den 28.09.1996 und in alter Manier habe ich geschaut, welcher Kracher war an diesem Tag. Es war ein Samstag.
Oh, natürlich Primetime.
Ein Samstag. Zur obligatorischen Zeit 15.30 gab es das Rhein-Derby Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach.
Mhm.
im Düsseldorfer Rheinstadion.
Sogar selbe Rheinseite, oder?
Es kann sein, ja.
Ich dachte, Köln ist auf der anderen. Ja.
Vor 35.000 Zuschauern. Düsseldorf das Ding 1-0 gewonnen. Und ja, auch wie immer, Sascha.
Oh yeah.
Wie haben denn die Düsseldorfer gespielt?
Das kannst du nicht, also da kriege ich doch keinen zusammen.
Also ich tippe mal, du kennst, oder ja doch, du kennst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 bis 6 plus Trainer.
Kenne ich.
Ja.
Okay, also war da noch Marek Lesniak?
Nein.
War der überhaupt mal bei Düsseldorf?
Nee.
Ach, Fortuna nicht. Köln. Also, ach, ja, Fortuna Düsseldorf.
Also fangen wir mal im Tor an.
Warte, Lumpi Lamperts.
Nein, nee. Fangen wir mal im Tor an, den kennst du.
Jörg Schmadtke? Nee.
Ist, wenn ich mich richtig zurückerinnere, der Torwart von Team Gegenpressing.
Boah, wer war das? Perry Bräutigam. Nee.
Der war Ersatztorwart.
Der war Ersatztorwart. Mhm. Martin Piekenhagen.
Nee.
Ich weiß es nicht, ich komme gar nicht drauf.
Georg Koch.
Ah, stimmt, klar, natürlich ist er Torwart im Team Gegenpressing.
Mhm.
Hast du die Liste eigentlich noch vom Team Gegenpressing?
Die hab ich noch irgendwo. Die
irgendwo eingemottet. Ja, okay, Georg Koch. Dann, also du. Das ist wirklich bei mir ganz. Ich komme auf gar keinen.
Den Trainer noch.
Klaus Toppmöller?
Quatsch, Düsseldorf hatte nur einen, nachdem die Toten Hosen quasi ein Lied benannt haben.
Bayern? nachdem die Toten Hosen ein Lied benannt haben?
Ja, quasi, also dem das Lied vorher geschrieben, aber wurde auf ihn immer so projiziert dann.
Ich bin da leider auch bei den Hosen überhaupt nicht firm, sie gar nicht meine Band.
Alex Ristic.
Ah, ich hatte die ganze Zeit Stepanovic im Kopf, aber ja, ja. Alex Ristic, klar.
Und das Lied halt, hier kommt Alex.
Ah, okay.
Gut, dann Düsseldorf lese ich auf. Bei Gladbach rechne ich dir ein paar Chancen aus. Also Libero Jörg Bach.
Nie gehört.
Die beiden Verteidiger Harald Kartemann und Karl Werner.
Im Leben noch nie gehört.
Dann die Dreier, sagen wir mal defensive Mittelfeldreihe, Rudi Istinic, Andrzej Bunkol und Ulf Mehlhorn.
Wen soll ich da von denen kennen?
Sag ich dir danach.
Das könnte mein Nachbarn dann sein.
Die beiden offensiven Freigeister, Thomas Seliger und Thorsten Juth.
Ah, Thorsten Juth, ja.
Und im Sturm Sergej Juran und Richard Zyron.
Okay, Sergej Juran sagt mir auch noch was, aber das ist natürlich im hintersten Eck, wirklich.
Also ich hätte dir zugetraut, Georg Koch.
Ja, okay.
Jörg Bach,
habe ich nie gehört. Das könnte wirklich mein Nachbar sein.
Thomas Seliger.
Habe ich, glaube ich, schon mal gehört.
In Thorsten Juth.
Aber Thomas Seliger, ich glaube, so hieß mein Physiotherapeut mal.
Vielleicht ist er das, ja.
Thorsten Juth
und Sergej Juran.
Ja. Ist Thorsten Juth der Vater von Juri Juth? Der mal bei Nürnberg war und so?
Das kann sein.
Gab's sogar.
Tatsächlich. Gut, kommen wir zu Gladbach. Oh yeah. Da gebe ich dir gleich einen Tipp. Gladbach unter dem Trainer, den du sicherlich kennst und da nennst, war schon immer eher als Visionär bekannt. Gladbach schon mit einer Viererkette, nicht mit Libero.
Bei mir ist gerade noch ganz, ganz dunkel. Ich bin noch nicht richtig da. Also 96. Also ich mache einfach mal wirklich ohne Position. Mhm. Ich gehe einfach mal, was mir einfällt. Flippo, Karl-Heinz Flipsen.
Mhm.
Nicht? Gar nicht dabei?
Auf der Bank, glaube ich, aber nicht gespielt.
Okay, aber ist die Zeit.
Ja, ja.
Ich denke da so an Belinea-Trikots.
Ja, ja, genau.
Die Schweden sind schon weg?
Einer ist noch da.
Pettersson ist noch da.
Genau.
Jörn Pettersson ist noch da, Darlin war ja früher. Dann haben wir Effe.
Ja.
Dann haben wir Fronzek.
Nein. Es sind sogar noch zwei Schweden.
Jörg Neun?
Ja.
Noch zwei Schweden?
Also jetzt noch einer. Pettersson hat es ja schon.
Was war ein anderer Schwede? Na gut, vom Alter her könnte es Oskar Wendt sein. Der ist gefühlt auch schon seit 100 Jahren da. Ja, auf den Schweden komme ich. Ah, da klar, Patrick Andersson.
Richtig.
Dann haben wir hinten schon mal Andersson und hatte ich noch von hinten?
Jörg 9.
Und Jörg 9.
Jörg 9.
Viererkette hast du gesagt.
Mhm.
Boah, schwierig. Was haben wir denn noch? Im Tor. Ist im
gut,
Tor Robert Enke?
Nee. Nein. Der vor Robert Enke, der es auch 100 Jahre war. Also der Gladbach-Torwart.
Uwe Kamps.
Richtig.
War Enke da schon dabei? Na, kurz davor wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube da noch nicht. Ich glaube 1-2 Jahre später dann.
Okay, aber dann sind wir jetzt schon mal irgendwie so. Haben wir, ist es Bashi Rusalu?
Nee.
Boah, jetzt wird's langsam dünn. Wen haben wir im Mittelfeld noch haben? Effe hatte ich. Wen gab's denn da noch? Ich versuch's über die Trikots irgendwie zu regeln. Hast du mir einen Tipp irgendwie noch? Für irgendjemand? Oder wie viele sind denn, wo ich wirklich noch realistischerweise drauf kommen könnte?
Also kennen tust du ziemlich sicher alle.
Ja, ja, aber das ist ja, also ich kenne auch Armin Störzenhofegger und würde niemals auf ihn kommen.
ja, weiß ich, ja, wird schon.
Ja, dann lest.
Also
dann
auf den zweiten Stürmer, glaube ich, könntest du noch kommen.
Lest vor, es dauert sonst zu lang.
Okay, also Uwe Kamps hat es im Tor.
Ja.
Viererkette, Jörg Neun, Patrick Andersson, Thomas Kastenmeier.
Ah, klar, ja.
Und Stefan Paslak.
Ah ja, Paslak.
Dann die Doppelsechs mit Ion Lupescu.
Oh ja.
Und Martin Schneider.
Mhm.
Davor dann Peter Nielsen und Effe. Und im Sturm Jürgen Pettersson und Andrzej Juskowiak.
Ah, Juskowiak, okay, ja, ja.
Unter Trainer.
Oh, wer war denn da Trainer? Berti Vogt?
Mhm.
Wer?
Bernd Kraus.
Ah, oh. Stark. Kraus. War vor Teneriffa noch, oder? Ich bin irgendwie zu Teneriffa.
Ja, und auch vor dem BVB.
Ja. Gut, nachdem er sich in Teneriffa die Meriten verdient hat, kannst du natürlich nur noch zum BVB gehen. Ich hatte irgendwie noch Peter Winhoff, hatte ich noch die ganze Zeit.
Er saß auch auf der Bank,
okay.
Glaube ich.
Gut. Puh, ja, heftig. War nicht so einfach. Düsseldorf war gemein.
Ja gut, Düsseldorf, Hanebüchen, die Truppe. Also, dass die auch Sehr Bundesliga gespielt
Juran,
haben.
Alter.
So Hanebüchen. Ja, kommen wir zum Kultspieler.
Sergej Juran.
und ich muss sagen, wenn du noch nicht ganz da bist...
Oh nein, Jonas. kill mich doch nicht jetzt schon.
Könnte es eine harte Nuss werden.
Okay.
Wobei es eigentlich auch nahe liegt. Aber das wird sich später vielleicht auch auflösen.
Du hattest auch schon mal Thomas Kastenmeier, glaube ich, sogar als Kultspieler, meine ich. Und das ist ja auch natürlich die absolute Frechheit.
Ja.
Nee, ich hole das Ding, komm.
Okay, also der heutige Kultspieler ist zu Hause im defensiven Mittelfeld. Ist am 19. Januar 73 geboren, also boah, fast 50, ne, 2 Jahren, kommt aus Halle an der Saale und ist 1,76 groß. Seine Karriere hat er begonnen, wo auch sonst, 1978 als Juniorenspieler bei der BSG Posthalle. Um 85 zum HFC Chemiehalle zu wechseln, um dann 89 bis 91 nochmal bei der BSG Chemie Bona Schopkau, was dann umbenannt wurde in den SV Merseburg 99, wo er dann auch seine ersten Meriten im Erwachsenenbereich verdient hat. Hat um 92 dann zum großen hallischen FC zu wechseln, ein Jahr da gespielt, um dann nach Chemnitz zu gehen bis 96. Soweit, glaube ich, weißt du noch nicht, wer es ist.
Ja, die Fusion mit Merseburg, die ist natürlich...
das ist ein Zeichen. Ja. Aber jetzt kommen die zwei Vereine, wo man ihn eigentlich mit verbindet. Er ist dann 96 zu Arminia Bielefeld gegangen und hat da bis 2000 gespielt. Hat da auch, wie ich finde, für einen defensiven Mittelfeldspieler nicht so eine schlechte Statistik. Hat in 86 Spielen 10 Tore gemacht. Finde ich in Ordnung. Um dann, und daher kenne ich ihn zumindest, 2000 zum VfB Stuttgart zu gehen. Und da bis 2008 zu spielen und auch, ja?
Jetzt muss ich kurz, dass ich mich nicht ganz in die Nesseln setze. Hat der dieselben Initialen wie ich?
Ja.
Ha, dann weiß ich's. Machen wir weiter.
Genau, um dann 8 Jahre in Stuttgart zu spielen. 163 Spiele, 28 Tore. So Richtung 2007 hin seine Karriere, aber ja, ein bisschen runtergegangen ist, wurde dann nochmal 2007 nach Kaiserslautern ausgeliehen, um seine Karriere 2010 bei der Spielvereinigung Rommelshausen zu beenden.
Mhm.
Und hat im Jahre 99 auch 3 Spiele für die A2-Nationalmannschaft gemacht.
Zu Recht.
Ja, und jetzt, du hast ja quasi schon gelöst, jetzt darfst du aussprechen.
Also für alle, die noch kurz mitraten wollen, die Initialen sind SM. Und die Lösung ist natürlich Silvio Meißner.
Richtig, Silvio Meißner. Natürlich sehr gut.
Silvio Meißner. Ja, das ist, aber das war ja, also das war ja ein Geschenk, Jonas. Das war ein Geschenk.
Ich dachte, falls du diesen Move beim VfB nicht drauf hast, dich mit einem Namensvetter vorzuführen, hätte noch mal einen ganz eigenen Charme.
Also, wer denselben Nachnamen trägt wie ich, mit dem habe ich natürlich bis ins Detail, bis ins letzte Detail beschäftigt. Und ja, der Wechsel Bielefeld, Stuttgart natürlich auch auf dem Schirm. Ja, nee, das, ich fand ihn tatsächlich immer cool, wahrscheinlich auch, weil er mein Namensvetter ist. Ja.
Und trotz VfB.
Und trotz VfB, aber du kannst ja schon mal merken, für die Zukunft, normalerweise das meiste, was irgendwann mal beim VfB über den Tresen ging in der Zeit, das habe ich alles mitbekommen. Leider, ja. Aber ja.
Ja, aber weißt du auch, was er heute macht? Das war nämlich dann tatsächlich auch der Grund, warum ich ihn genommen habe, weil ich das extrem cool finde.
Der ist, habe ich es, glaube ich, vorgestellt, als wir noch unsere kleine Rubrik Was macht eigentlich hatten. Und zwar ist der, glaube ich, irgendwie in der Altenpflege oder so. Macht er.
So ähnlich. Ja, so ähnlich.
Krankenpflege, Altenpflege, sowas.
Er ist Geschäftsführer von einem Verein, der die Alltagsbegleiter heißt.
Ah ja, genau. Ja.
Und ist da Geschäftsführer des örtlichen quasi Vereinsverbandes im Saarland, also in Saarbrücken. Und die Altersbegleiter, die helfen kranken und alten Menschen, die in sozialer Not stecken. Also zum Beispiel als Putzhilfe, ja, unterstützt bei Arztbesuchen, so. Genau, Umzügen, Behördengängen und sowas, um Angehörige zu entlasten oder eben Menschen, die vielleicht alleine sind, warum auch immer, und eben krank oder alt da zu unterstützen. Und das finde ich extrem cool.
Ja, nee, fand ich auch. Ich meine, dass er sogar irgendwo, der hat noch eine Weile nach der VfB-Zeit, noch eine Weile da im Umland gewohnt. Ich glaube, Rommelshausen ist auch grob im schwäbischen Raum irgendwo. Ja, gibt ja eine, ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, aber es gibt ja die Geschichte, wie, also bei uns gibt es jedes Jahr immer, also bei uns bei mir zu Hause, wo ich herkomme, gibt es jedes Jahr einmal einen Pokal, den die örtliche Zeitung austrägt oder ausruft und die austragende Stadt oder Ort, Städte sind das die wenigsten, wechselt jedes Jahr und es sind dann immer so, sind schon irgendwie so 20 Mannschaften, die dann da mitmachen oder vielleicht sind es auch 15, ist egal. Und das ist halt immer ein Riesen-Event, es geht über eine Woche geht das tatsächlich, also wird auch wirklich unter der Woche abends gespielt, ist eigentlich immer ganz geil und da ist dann halt abends immer Musik im Zelt, also wirklich ein richtig großes Ereignis. Und da ist immer am zweiten Wochenende, also am ersten Wochenende ist Eröffnung, am zweiten Wochenende sind auch die Finalspiele. Und da gibt's halt immer irgendwie, hat sich das eingebürgert, dass es was Besonderes gibt. Und vor zig Jahren schon hat eben der austragende Verein die VfB Traditionself eingekauft. Und die haben da ein Einlagespiel gemacht gegen lokale Legenden quasi. Also gegen so eine lokale Traditionself. Nicht nur von dem Verein, sondern so von der ganzen Gegend. Und es trug sich zu, dass mein Vater da mitspielen durfte. Und ja, war immerhin Bezirksliga-Torschützenkönig mal. Und der durfte dann da mitspielen. Und für den war es natürlich riesig, weil dein Vater sagt, Zeit seines Lebens, er ist ja kein, also er ist ja gar kein Vereinsfan, aber hat sich immer furchtbar aufgeregt, wenn der VfB verloren hat. Für den war das natürlich riesig. Und als dann noch rauskam, dass der Silvio Meissner mitspielt, hat er natürlich gemeint, na, dem wird er mal erzählen, dass er auch so heißt. Stellte sich raus, mein Vater auf dem Platz. Es kam tatsächlich, also mein Vater hat ungefähr die gleiche Position gespielt. Das heißt, sie haben sich jetzt nicht so oft begegnet. Aber es gab wohl ein paar Zweikämpfe. Und dann hat er ihm wohl das im Spiel dann so gesagt, der Mensch, wir heißen ja gleich. Und dann hat Silvio Meissner gesagt, okay.
Also, war das Eis nicht gebrochen? War
das Eis nicht gebrochen? Also, es war wirklich anscheinend maximal nüchtern zur Kenntnis genommen. Alles klar, danke für die Information. Wir haben hier ein Fußballspiel und das würde ich auch gern seriös zu Ende bringen. Ja. Nee, war tatsächlich lustig. Da waren wirklich krasse Leute. Also, hier so auch so Karl-Heinz Förster und so. Das war wirklich noch nicht so, wie wir es aus der Halle kennen, wo dann wirklich irgendwie, wo man sich bei manchen Leuten fragt, ach, du hast auch bei dem Verein gespielt? Sondern das waren, also die machen das auch, machen auch so Charity-Zeug und so. Da spielen dann halt auch wirklich die Vereinslegenden, aber die machen nur so Freundschaftsdinge und keine krassen kompetitiven Spiele. Ja, das ist die Geschichte von Silvio Meissner und meinem Vater.
Sehr cool.
Ganz liebe Grüße an Silvio Meissner.
Grüße. Und ich kann das total nachvollziehen. Also auf dem Platz so dumm angequatscht zu werden, das ist mein natürlich Vater. Auch. Da geht's um seriöses Spiel.
Ich bin mal gespannt, ob mein Vater sich meldet. Er hat irgendwie vor einigen Wochen erst so wirklich mitbekommen, dass ich ja einen Podcast mache und hat sich das dann auch mal angehört und hat gemeint, das kann man sich ja nicht anhören. Er versteht ja da auch kein Wort und also wer sich das denn so lange anhört? Bin ich dann gegangen. Du,
das ist eine berechtigte Frage. Ja.
Was wir da für Scheiße labern, hat er gemeint. Ja. Hat er auch irgendwo recht. Und damit sind wir schon beim Schwerpunkt und dann kommen wir eigentlich auch zu einer Kategorie Silvio Meissner, fast. Und zwar haben wir uns heute was überlegt, beziehungsweise ich habe mir das überlegt und habe dir dann eine Hausaufgabe gegeben. Und zwar haben wir jeder eine Top-5-Liste zusammengestellt von kuriosen, bemerkenswerten oder völlig absurden Bundesliga-Star-Transfers, die dann aber auch nur eine oder maximal zwei Saisons da waren. Also es war so die Vorgabe, irgendwelche absurden Transfers, die in die Bundesliga kamen, dann aber auch nur eine oder maximal zwei Saisons da waren. Und da haben wir uns eine Top 5 zusammengestellt. Ich kann dir schon mal vorneweg sagen, mir fiel's, erst wollten wir eine Top 11 machen, dann habe ich ja gesagt, boah, puh, schwierig. Jetzt habe ich viel zu viele eigentlich. Aber mir fehlen so, die Abwehrspieler haben mir gefehlt. Ich hatte ganz viel Stürmer, wir haben so ein bisschen die Abwehrspieler gefehlt. Und vor allem hat mir auch ein Torwart gefehlt. Den habe ich auch bis zum Schluss nicht gefunden.
Torwart habe ich.
Ah, hast du
das
sogar.
Kann ich ankündigen. Ein Torwart habe ich.
Scheiße, ich weiß sogar wahrscheinlich wen. Da komme ich jetzt gerade drauf, ja.
Okay, da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass du weißt, wen. Aber ich habe den auch nur durch Zufall gefunden und habe mich dann gefragt, hä? Ach ja.
Da war ja was.
ja, und bei den, also das ist, du hast ja vorher gesagt, so, ne, weißt du, in welche Richtung und so, er wusste ich auch, und da fällt der Torwart für mich auch drunter. Bei den anderen Vieren, das möchte ich auch nur vorher mal sagen, ist das Zustandekommen des Transfers, also alles andere ist erfüllt von dem Programm, das Zustandekommen des Transfers ist immer irgendwie komisch, weil ich habe sofort an einen gedacht, als du das gesagt hast, und habe daraufhin dann voll viele so krude Transfergeschichten gefunden. Ja. Weil die Spieler, also zwei davon kenne ich zum Beispiel auch gar nicht.
Ah, so bist du reingegangen. Ich bin schon nach Namen auch gegangen.
Ja.
Und ich habe mir auch tatsächlich eine Liste gemacht von Spielern, die es nicht in meine Top 5 geschafft haben. Und die ist allein schon illustre besetzt. Also ich sag dir mal, wer es bei mir nicht reingeschafft hat. Du brauchst nicht kommentieren, ob du die irgendwo hast, sondern einfach nur, vielleicht fällt dir auch zum einen oder anderen was ein. Also das eine, und das war tatsächlich, wie ich überhaupt auf die ganze Geschichte gekommen bin, war Michel Bastos.
Oh, stimmt.
Der war ja damals wirklich so ein, das war wirklich so ein, boah, krass Transfer, weil der war ja auch nicht so alt, sondern der war ja wirklich in der Blüte.
Der war bei Schalke.
Schalke. Mhm. Und der war ja damals so von Lyon kam der. Und der war ja echt auch brasilianischer Nationalspieler gewesen, alles. Also der war wirklich voll im Saft auch. Das fand ich damals krass, weil der so eine Zeit lang schon unter den Top 10 Linksverteidiger oder Linksaußen da galt, glaube ich, auf der Welt. Dann habe ich noch Bojan Krikic natürlich. Dann habe ich noch Juan Pablo Sorin beim HSV. Dann habe ich Carlos Dunga beim VfB. Musst du mal nachschauen, der ist tatsächlich während seiner Zeit beim VfB als Kapitän, glaube ich, sogar Weltmeister geworden, 94.
Ja, 94.
Was ich auch krass finde, dass der VfB damals so einen Spieler hatte. Dann Mauro Camoranesi natürlich.
Natürlich.
Dann ich, völlig vergessen, Michael Silvestre
bei Bremen. Bremen.
Ne? Ja, stimmt. Völlig vergessen. Dann natürlich Abel Xavier bei Hannover 96. Nee, Hannover 96.
Ach, ja, richtig, ja.
Und du meinst Taribo West, glaube ich.
Richtig, genau.
Ich glaube aber Abel Xavier, ich glaube, der war auch gar kein so ein geiler Fußballer. Ich glaube, da war einfach die Außendarstellung so besonders.
Der sah aber cool aus.
Der sah cool aus. Und in dem gleichen, der kam im Winter übrigens, und im gleichen Winter, das war der Hannoveraner Sensationswinter, kam er zusammen mit Clint Mathis, Wladimir Butt und Jaime, ein Ex-Real Madrid-Spieler. Also natürlich, da war das auch in krasse Zeiten in Hannover.
Das war natürlich...
Und den letzten, der es tatsächlich nicht in die Top 5 geschafft hat, obwohl ich am Anfang gedacht habe, er ist sicher drin, ist Juri Djorkaeff.
Lautern.
Genau. Und der hat es aber bei mir deshalb nicht reingeschafft, weil der leider 3 Jahre da war und der somit für mich aus der Wertung gefallen ist. Und auch krass eigentlich, weil der kam, ich habe extra nachgeschaut, der war bei der WM 98, war der Stammspieler. Also bei Frankreich, dann im Finale gespielt, der hat also jedes Spiel fast, glaube ich, von Anfang an oder sogar jedes Spiel von Anfang an, auch im Finale irgendwie 75 Minuten gespielt. Also wirklich, wirklich krass. Und zu der Zeit war er dann auch bei Kaiserslautern, also irgendwie auch total unrealistisch. Und dann noch eine nette Anekdote, und zwar hat sich das dann irgendwann, haben sich die Wege getrennt, weil er zu dem Zeitpunkt war Andreas Brehme Trainer von Kaiserslautern. Und er ging mit den Worten, also Juri Djorkaeff ging mit den Worten, in seinen Augen gab es einen Weltmeister zu viel in diesem Verein. Und ich kann es mir so vorstellen,
ja, absolut.
Wie an die Breme. So, Juri Djorkaeff sagt, ja, wir müssen da mehr pressen und vielleicht auch mal mit einem Kontakt spielen. Und an die Breme denkt so, ja, hat schon recht, aber das kann ich nicht zulassen. Und sagt dann laut, nee, wir machen das mit 4 Kontakten und gepresst wird in meiner Verein nicht.
Ja. So bitte ich mir auch.
Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ich bin hier der Weltmeister. Ja,
kann ich mir so gut vorstellen. Ich bin schließlich Weltmeister, Juri Djorkaeff. Ja, ich auch hoch.
Ja, aber doch nicht so richtig.
Ja, du bist ja auch Frankreich auch. Also ja, kann ich großartig. Ja, dann fang nochmal mit deinem Platz 5 an.
Mein Platz 5 ist Abidi Pelé. Abidi Pelé ist 1996 zu 1860 gegangen, war 3 Jahre vorher noch Champions League-Sieger mit Marseille und hat da auch das Siegtor vorbereitet. Jetzt fragt man sich schon, oh, 96 zu 1860. Abidi Pelé war damals so einer der afrikanischen Stars. Was will der jetzt bei 1860? Das hat er sich tatsächlich auch gefragt, weil als er in den Flieger nach München gestiegen ist, um den Vertrag zu unterschreiben, ist er immer noch davon ausgegangen, zum FC Bayern zu wechseln.
Das ist so großartig. Das ist so großartig.
Nicht zu 1860 und sein Berater hat ihm das dann vor Ort gebeichtet. Unterschrieben hat er trotzdem.
Ja.
Und ist 2 Jahre geblieben und dann weiter in die Emirate zu Al Ain gewechselt.
Um auch nochmal sportliche neue Herausforderungen zu haben.
Eben. Find aber die Story sensationell.
Das ist großartig, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, Flugzeug nach München, ne? Die wollen dich.
Ja.
Die wollen
und für
dich.
Ihn, er kann sich ja nicht, also er kann sich ja nur vorstellen, dass es kann ja nur Bayern sein.
Ja, muss.
Ja, großartig. Bei mir Platz 5 auch 1860. Und zwar Davor Šuker.
Hatte ich auch auf dem Zettel.
Der tatsächlich 2-1 bis 2-3 da war, der 98 mit Real Madrid Champions League Sieger war, der zur gleichen Zeit Torschützenkönig auch in Spanien geworden ist und bei der WM 98. Also der hatte tatsächlich auch irgendwie was vorzuweisen. Und der kam dann zu 1860, hat dann dort aber auch fantastische 25 Spiele und 5 Tore gemacht. Und seine Zeit bei 1860 kann man, glaube ich, in einem Satz zusammenfassen. In München erkämpfte er sich zunächst einen Stammplatz, wurde dann aber vom damaligen Jungstar Benjamin Laut aus der Startelf verdrängt.
Ja, und ja. Das, klar.
Dann, was willst du da noch machen?
Da kannst du nichts machen.
Dein Platz 4?
Mein Platz 4, ich löse jetzt mein Torwart auf. Ich wollte ihn eigentlich bis zum Schluss, weil du keinen gefunden hast, aber ich finde die anderen Geschichten geiler.
Darf ich raten?
Ja.
Farid Mondragon?
Nee.
Ah, der ist der Einzige, der mir jetzt noch eingefallen.
Nein. Guillaume Bamus?
War der nicht bei KSC?
Nee, bei uns.
Bei euch war der auch, ey.
Ja, der war nur bei uns in Deutschland.
Wir verwechseln den gerade. Ja, egal, ja.
Guillaume Bamus. Keine Ahnung. Guillaume Bamus. Ich habe natürlich, nachdem du gesagt hast, du hast keinen Torwart, alles dran gesetzt, einen Torwart zu finden. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwann auf den Namen Guillaume Bamus. Und dann, ja, okay, stimmt, der hat mal in der Bundesliga gespielt, aber wo hat der denn gespielt? Und dann draufgeklickt und so, ah, der hat mal bei uns gespielt. Stimmt. Und dann kam so die Erinnerung zurück. Wir haben, und da muss man sagen, Michael Zorc ganze Arbeit geleistet. Im Gegenzug zu Guillaume Bamus ist Jens Lehmann zu Arsenal gewechselt.
Ja.
War quasi ein Tausch. Kann man machen, wie ich finde.
Absolut.
Und stand da im Konkurrenzkampf mit dem jungen Roman Weidenfeller. Und die haben sich quasi in seinen 2 Jahren, also von 2003 bis 2005, hat er dann in Dortmund gespielt. Dann ist er zurück nach Frankreich gegangen zu Monaco, wo er dann auch seine Karriere beendet hat. Hat er 25 Spiele gemacht in den 2 Jahren.
Aber der war jetzt ja nicht so gut, oder? Also nicht, dass man jetzt gesagt hat, oh, die holen Guillaume Bamus.
Nee, eben. Teil krass, also bei Arsenal, der hat in Lens gespielt, lange.
Ja.
Und ist dann zu Arsenal gegangen, wo er auch 0 Spiele gemacht hat. Also offensichtlich auch nicht mal im Ligapokal oder so.
Nicht mal den Manuel Almunia gemacht.
Ja, richtig.
Crazy. Ich habe auf Platz 4 Jari Littmanen.
Oh ja, bei Rostock.
2005, ganze 13 Spiele, und zwar nur in der Rückrunde. Der ist natürlich sehr bekannt, ist jetzt für mich, ich weiß nicht, ich war ein bisschen vor meiner Zeit, ich glaube, sein Star-Potenzial zu der damaligen Zeit kann ich nicht mehr so ganz erahnen. Also wie es, also 2005 schon, aber 1995 konnte ich es nicht. Aber war natürlich lang bei Ajax in Top-Mannschaften und natürlich auch beim FC Barcelona. Aber ist dann auch irgendwie schon wieder damals in Schweden und Finnland rumgekrebst bei irgendwelchen Clubs. Und also für mich immer noch nicht nachvollziehbar, und ich habe auch nichts gefunden, warum der eigentlich zu Hansa Rostock gegangen ist, die im Übrigen zu dem Zeitpunkt völlig abgeschlagen letzter waren, wo es darum ging, ob sie den Negativrekord von Tasmania Berlin knacken, im negativen Sinn. Und das macht es eigentlich noch viel verwunderlicher. Und der kam dann im Winter 2005, aber alle reden auch im Nachhinein noch in den höchsten Tönen von ihm. Hat dann seine paar Spiele gemacht und hat eine Vertragsverlängerung nach 14 Spielen abgelehnt. Weil Hansa Rostock dann natürlich doch trotzdem abgestiegen ist.
Trotz Jari Littmann.
Ja. Und der Kommentar von René Riedlewitz nach der Verpflichtung von Jari Littmann: Ein Glück für Jari, dass er nochmal mit mir zusammen spielen darf.
Eben. Eben. Nachdem er mit so Gurken wie dem jungen Patrick Kluivert sowas gekickt hat, endlich nochmal ein paar kompetente Mitspieler.
So ist es. Ja. Dann Platz 3.
Didi heißt Didi, ist ein brasilianischer Stürmer, der 1999 für die damals durchaus stattliche Summe von 3,5 Millionen Euro zum VfB Stuttgart gewechselt ist.
99.
Hat aber nur ganze 39 Minuten gespielt. VfB. Also umgerechnet pro Einsatzminute fast 100.000 Euro gekostet.
Liebste Rechnung.
Fragt man sich natürlich, warum. Ne, für die Summe, brasilianische Stürmer, war ja auch so Ende der 90er, Mitte Ende der 90er ja auch so der Hype bei brasilianischen Spielern. Offensichtlich, und du hast ja vorhin auch Karl-Heinz Förster quasi schon angesprochen, der war zu der Zeit Sportdirektor beim VfB, hat das Scouting und die vor allem die medizinische Untersuchung, der Sportcheck, der Medizincheck nicht so gut funktioniert, weil Didi hatte zum Zeitpunkt der Verpflichtung kein Kreuzband mehr.
Also der Gag er hat nur noch ein Knie, der war halt da, war halt.
Ja, er hat nämlich verschwiegen, dass sein Innenmeniskus und das vordere Kreuzband im linken Knie fast vollständig gefehlt haben.
Wow. Mit wie alt war er?
Wie alt er war, das müsste ich kurz nachrecherchieren.
Ja, ist jetzt nicht so wichtig, ich dachte nur, das wäre noch krasser, wenn er irgendwie so mit 25, aber nur noch ein Knie. Ja gut, aber ja, das ist natürlich auch mit Durchhaltevermögen und so ist natürlich auch eher eng.
Ja, auf jeden Fall. Also Didi ist jetzt, der ist 76 geboren, also war er 99.
23. Oh, Alter.
Aber hat danach, wow, hat danach noch gekickt, also hat ein Jahr dann logischerweise die Saison, ne? Dann ja. Wollte ihn der VfB halt nicht mehr. Hat dann noch gespielt bei St. Gallen, Aarau, Busan, EC Viktoria, Jaguares de Chiapas, UANL Tigres, Club San Luis, Petroleros de Salamanca, Bahia, Madeiro, Paysandu und Brasil de Faro Fila. Bis 2012 noch gespielt.
Naja, aber da wird er jedes Mal dieselbe Nummer abgezogen haben.
Wahrscheinlich.
Und willst gar nicht wissen, wo es noch überall versucht hat, die gesagt hat. Einmal gegoogelt und dann, ach, das ist der mit einem Knie. Nope, danke. Gut, mein Platz 3 ist Sammy Hyypiä.
Ah.
Der gehört für mich auf jeden Fall in die Liste. Erste Frage an dich. Buchstabier bitte seinen Nachnamen.
Aha, Y.
Ja.
Ja, und Rest, wie man spricht.
Wahrscheinlich tatsächlich mit 2 Y.
Ja.
Hyypiä.
Ja. Ist ja, wie man spricht.
Ja. Ist tatsächlich einer der wenigen wirklich großen Namen, die in die Bundesliga kamen, die dann aber auch wirklich was geholfen haben. Der hat im ersten Jahr mit 36 tatsächlich die meisten Spiele im Kader von Leverkusen gespielt und wurde notenbester Abwehrspieler der Liga. Also der hat da echt noch was gerissen. Gibt's viele Lobeshymnen, wenn man da mal nachgoogelt. Gibt's viele Lobeshymnen auf Sammy Hyypiä. Und nach 2 Jahren war dann aber Schluss. Aber er kehrte ja dann auch als Trainer zurück. Aber auch da war irgendwann Schluss. Dein Platz 2?
Ja, und ich muss sagen, bei den nächsten beiden Spielern habe ich ein bisschen geschummelt, weil das beides Leute sind, die in die zweite Liga gewechselt sind.
Um Himmels Willen.
Aber glaube in Ordnung, aber dafür sind beiden Geschichten ganz cool. Der nächste Spieler ist Marc Rudan.
Ist denn, also wir haben das wirklich komplett unterschiedlich interpretiert.
Ja, zu Alemannia Aachen ist der gegangen im Jahr 2001. Ist Australier und war eigentlich ablösefrei. Ablösefrei kommen können. Doch er dachte sich, oh, ablösefrei weiß ich jetzt auch nicht so genau, finde ich jetzt eher nicht so gut. Hat ein bisschen Handgeld bekommen, okay. Hat aber dann gefälschte Dokumente vorgebracht, um den Aachen dann weiß zu machen, dass sie noch 290.000 D-Mark Ablöse zahlen müssen. Mhm. Die dann auch einem Unbekannten, den er als quasi Vereinsvertreter von seinem Ex-Verein vorgestellt hat, das Geld bar in einem Koffer zu übergeben.
Der Klassiker.
Gut, das kam dann raus und das Geld wurde nie gefunden.
Ach, also sie haben es gar nicht gemacht? Irgendwo. Oder haben sie es gemacht?
Doch, sie haben es gemacht.
Also ja, klar, logisch. Also, wieso? Ja. Eben, also haben wir es auch gewundert.
Die ganze Chose kam dann aber raus und sowohl Marc Rudan als auch sein Berater als auch der Schatzmeister damals von Alemannia Aachen wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt, aber die Kohle wurde nie gefunden. Die hat er super gut versteckt. Ja gut, ist dann auch nach einem Jahr weitergegangen, wenig überraschend, er scheint ja Geld ganz cool zu finden, nach China.
Ja, gesagt, ex-German Professional Soccer Player.
I'm for free.
For free.
But I need...
An ablöse-free.
ablöse-free, but I need 290.000 ja. D-Mark.
But please in bar, in a Koffer.
Ja.
Ja. And that's my friend here. He's from Aachen. He's from the other club. Kannst du ihm mal schön in den Koffer geben. Geil. Ich habe auf Platz 2 Ruud van Nistelrooy. Mhm. Mit seinem kurzen Gastspiel beim HSV. Das aber, glaube ich, nicht nur den HSV-Fans in Erinnerung geblieben ist. Im ersten Spiel kam im Winter und Real Madrid hat auf eine Ablöse verzichtet, weil sein Vertrag im Sommer eh ausgelaufen wäre und sie so sein Gehalt einsparen konnten. Dann hat er im ersten Spiel gegen Köln, wurde für 3 Minuten eingewechselt, noch ganz kurz. Aber im zweiten Spiel beim VfB Stuttgart hat er dann in der 65. Minute wurde eingewechselt und hat dann beim Spielstand von 1:1 in 90 Sekunden einen Doppelpack geschnürt und dem HSV dadurch den Sieg errungen. Das war groß. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Tag drauf waren wir kicken auf so einem kleinen Spielfeld und da war auch ein VfB-Fan dabei und sogar der war so begeistert, dass er sich auf ein weißes T-Shirt zu Hause mit Edding noch eine 9 und Rüd draufgeschrieben hat und so gekickt hat. Und was mir unbekannt war, da wie das auseinanderging dann wieder mit dem HSV. Ich hätte jetzt gedacht, ja, halt irgendwie, ja, halbes Jahr Vertrag und dann Tschüssikowski. Nee, es war so, dass im Winter darauf wollte Van Nistelrooy wieder zurück zu Real wechseln. Und das hat er auch im Vorfeld lautstark, also über die Medien verkündet, dass er gerne wieder zu Real zurück wollen würde. Die HSV-Verantwortlichen wussten davon nicht so viel, weil sich dort Gonzalo Higuaín schwer verletzt hatte und die eigentlich einen kurzfristigen Ersatz gesucht haben, der die Rolle ausfüllen könnte. Van Nistelrooy damals 34 und der wollte unbedingt hin, Real wollte ihn auch haben, aber der HSV hat abgelehnt, obwohl der Vertrag nur noch bis Sommer 2011 lief, also sie hätten sich da eigentlich auch schön entlohnen lassen können, aber wollten sie nicht und haben lieber das halbe Jahr noch mit ihm durchgezogen, haben ihn quasi gezwungen, das letzte halbe Jahr des Vertrags zu erfüllen. Danach war überraschenderweise Ruud van Nistelrooy weg und ist dann nach Malaga.
Sehr schön.
Dein Top-Rang.
Den habe ich überlegt, auch als Kultspieler zu machen. Hab mich dann dagegen entschieden, also auch irgendwann mal als Kultspieler zu machen, wärst du im Leben nicht drauf gekommen.
Das ist eine gute Idee. Es handelt sich
nämlich um Alexander Borodjuk.
Habe ich beim Leben nie gehört. Wie soll der denn Kultspieler sein?
Alexander Borodjuk war so von 85 bis so Ende der 80er, Anfang der 90er der Topstürmer der sowjetischen Fußballliga, woraufhin dann im Zuge der Wende und des Falls des Eisernen Vorhangs und so auch viele westeuropäische Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Und weiß nicht, also du weißt das sicherlich, der ein oder andere Hörer wahrscheinlich auch, dass Rainer Kallmund ja so jemand war, der auch gerade im ostdeutschen Fußball ziemlich schnell, ziemlich gut vernetzt war und dann ja, so Leute wie Andi Thom zum Beispiel geholt hat.
Einfach ins Auto gesperrt und rübergefahren.
Richtig. Und Kallmund war unter anderem auch am Borodjuk dran. Das Rennen hat dann aber Schalke gemacht und die Begebenheit war ganz witzig. Also Kallmund war zusammen mit dem Schalker Präsident Eichenberg in Russland unterwegs, um halt auch Spieler zu scouten und so. Und da gab es dann natürlich auch eine Party, wo der Bürgermeister von Moskau anwesend war. Der war praktischerweise nicht nur Bürgermeister von Moskau, sondern bei ihm lagen auch sozusagen die Transferrechte, wenn man das so nennen möchte.
Der Pass.
An Alexander Borodjuk, der zu der Zeit bei Dynamo Moskau gespielt hat. Der gute Herr hatte auch noch sozusagen eine dritte Profession, nämlich neben der Verwaltung der Transferrechte und seinem Bürgermeisteramt war er auch landwirtschaftlicher Unternehmer. Also hat er gesagt, okay, ich will jetzt kein Geld als Transferentschädigung, sondern so ein paar nützliche Dinge. Und dann hat er eine Liste geschrieben und Alexander Borodjuk ist dann nach Schalke gegangen, weil der Schalker Präsident gute Connections zu einem deutschen Unternehmer hatte, der landwirtschaftliche Dinge besorgen konnte und konnte das halt schneller auftreiben als Leverkusen. Deswegen ist er nach Schalke gegangen und neben einem Telefax und zwei elektrischen Schreibmaschinen sollte es nämlich unter anderem ein PKW der Marke Ford Scorpio sein und mehrere Mähdrescher, die dann als Transferentschädigung für Borodjuk über die Bühne gegangen sind. Hat sich auch gelohnt, weil er dann in seiner ersten Saison in der zweiten Liga Schalke mit 29 Toren zurück in die Bundesliga geschossen hat.
Mehrere Mähdrescher. Stell ich mir auch gut vor, wie dann der Schalker Präsi zu Hause anruft. Ja, also der Borodjuk würde kommen. Ja, geil. Was will er denn? Was wollen die denn? Ja, wir brauchen einen Mähdrescher und ein Faxgerät brauchen wir. Nee, was die wollen? Ja, das wollen die. Mehrere Mähdrescher. Ruf den Udo an, der soll die ranschaffen, aber zügig.
Ich finde an der Geschichte alles geil. Also auch, dass quasi irgendwie halt der Bürgermeister von Moskau, oder jetzt nicht irgendwie halt der Bürgermeister von Klein-Kleckersdorf. Da hätte man das doch so nach, Bürgermeister von Moskau. Ja gut, die Transferrechte liegen bei mir, klar.
Ja,
Ja, du
logisch.
bist
Wo
doch hier der
sonst?
Bürgermeister. Ja, ich verstehe die Frage nicht.
Oh, in welchem Jahr war das?
Gewechselt ist er dann 1989
Ah, okay,
zu
so schön.
Schalke.
Ja, weil ich habe jetzt gerade vorgestellt, da gab es ja dann noch keine Handys, aber ich stelle mir das so vor, die sind auf dieser Party, da wird auch gut gesoffen und so. Und dann sprechen die mit dem Bürgermeister und dann sagt er das, ja, also das wäre jetzt so meine Liste. Und dann stelle ich mir vor, wie die halt einfach schnell rausrennen zur nächsten Telefonzelle und ihre Leute zu Hause anrufen. Mensch, Udo, hier, ich brauche zwei Mähdrescher, könntest du die mir auftragen? Das wäre gerade wichtig.
Ja, viel geiler wäre es, die saufen da abends richtig, ne? Und der Bürgermeister sagt, hier ist meine Liste, geht's in Ruhe durch, kommt morgen wieder. Und du wachst so morgen so hart verkatert auf, leichte Erinnerungslücken. Und dann, was ist das? So,
Mähdrescher?
diese Liste hier.
Ford Scorpio? Es wäre doch keine Sau. Also mein Platz 1 ist auch Schalke. Und es ist natürlich bei dem, wie ich die Liste interpretiert habe, kann es nur den einen geben. Und zwar natürlich den großen Raul, der von 2010 bis 2012 die Kickschuhe für die Knappen geschnürt hat. Und ist tatsächlich bemerkenswert, weil er ja auch wie Hippie bei Liverpool, ja, ein absolutes Urgestein, natürlich noch mehr wie Hippie bei Liverpool, aber natürlich das Real-Urgestein vom wahrscheinlich größten Club der Welt zu dem Zeitpunkt, dass der zu Schalke wechselt, kann ich aber heute immer noch nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich, weil Schalke war da schon gut. Es war ja auch diese Zeit, wo sie, oder die eine Saison, wo sie in der Champions League so gut waren. Ich glaube, es war 2010, wo sie auch Inter geschlagen haben und so. Aber dennoch, ja, also im Nachhinein denke ich mir, da hätte es sicherlich viele andere Adressen gegeben, die vom Namen her größer gewesen wären und die sicherlich auch mehr hätten zahlen können. Ich denke jetzt gerade an so englische oder vor allem auch italienische Vereine. Da hätte es sicherlich Abnehmer gegeben. Also muss eigentlich sein. Deswegen wundert mich das nach wie vor, dass der zu Schalke gegangen ist.
Da hätte es aber nicht unter Felix Magath spielen dürfen.
Ja, das ist Fakt. Und ich meine, der war zu dem Zeitpunkt 33, also es ist nicht so, dass der in Italien nicht mit Kusshand genommen worden wäre. Dann sie gesagt, oh, ein bisschen jung noch, aber komm, den ziehen wir noch 2, 3 Jahre mit und dann kann er mal von Anfang an spielen. Also, ja, finde ich nach wie vor bemerkenswert und hat tatsächlich bei Schalke auch respektabel abgeliefert. 66 Spiele, 28 Tore, das kann sich durchaus sehen lassen. Und hat, wie ich meinem Gehirn entnommen habe und dann bei einem Best-of-Video nochmal bestätigt bekommen habe, hat auch sehr gern Lupfertore geschossen. Da gab es einige. Und er hat sich dann auch mit Tränen von den Schalker Fans verabschiedet. Und die Schalker Fans haben
Eine meiner Lieblingsfangesänge auf ihn gedichtet, auf jeden Fall.
Ah, was war das?
Keine Schale in der Hand, Peter Zwegert auf der Bank, scheißegal, wir haben Raoul.
Es ist geil. Es ist geil und auch völlig wahr.
Ja.
Und da zu diesem Gesang wahrscheinlich haben sie auch kleine Zettel hochgehalten, auf denen drauf stand: Raul, Siempre Schalke. Das ist kein Witz.
Ja.
Siempre Schalke. Und Raul hat geweint.
Klar. Jetzt vor Rührung sicherlich.
Ja, oder vor Freude, dass er einfach raus aus dem Loch. Nee, ich glaube, dem hat es tatsächlich ganz okay gefallen. Also ich glaube, der fand es ganz gut und die haben den ja auch wirklich gehuldigt, wie man es auch machen muss.
Ja, absolut.
Das fand auch ich als Nicht-Schalke-Fan wirklich absolut geil, dass der da gekickt hat. Und zwar natürlich auch immer noch ein Augenschmaus, ihm zuzugucken. Ja, das waren unsere Top-5-Listen.
Mhm.
Damit wären wir auch heute schon durch. Ich gehe jetzt dann gleich schon packen. Muss er bald losfahren?
Quasi.
Muss ich irgendwas mitbringen?
Nee. Gute Laune.
Gute Laune.
Ich hab und schönes Wetter.
Habe ich einen Kindersitz wegen Heimfahren?
Nee.
Habe ich nicht. Okay.
Nee, brauchst du nicht.
Ich hätte sonst auch so eine Wellenschere für Moosgummi, falls wir da was.
Mhm.
Sollen wir mitbringen einfach?
Ja.
Das ist aber nur eine Rechtshänderschere.
Ja, Linkshänder habe ich.
Achso, gut. Und ja, ansonsten. Den Rest hast du. Bettdecke auch. Hast du?
Ja.
Gut.
Ja, hab ich.
Durst bringe ich mit. Das kann ich dir versprechen.
Das dürfte das geringste Problem sein.
Da freue ich mich und wünsche dir bis dahin eine gute Woche und euch allen eine gute Zeit. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.